Werbung.
Diese Folge wird von BetterHelp gesponsert, einem Online-Service für psychologische Beratung. Ich habe in letzter Zeit wieder häufiger darüber nachgedacht, wie leicht man irgendwie in so einen Modus rutscht, in dem man einfach nur noch funktioniert, gerade wenn viel los ist. Dieses, ich mache das eben noch schnell und dann schiebt man sich so durch den Alltag, ohne ihn wirklich wahrzunehmen. Vielleicht kennt ihr das Gefühl auch, leider wird einem das meist erst klar, wenn es zu spät ist. Ich habe ja hier im Podcast schon häufiger erwähnt, dass ich selbst auch Phasen hatte, in denen es mir mental nicht gut ging. Seitdem bin ich sensibler dafür, auch mal im Alltag innezuhalten und meine Bedürfnisse und To-Dos neu zu priorisieren. Und genau deshalb finde ich den Gedanken so wichtig, sich Unterstützung nicht erst dann zu holen, wenn es eigentlich schon zu spät ist, sondern vielleicht schon vorher. Einfach um Gedanken einzuordnen, Dinge besser zu verstehen oder auch wieder bewusster auf sich selbst zu achten. Das kennt ihr doch bestimmt auch. Deshalb finde ich BetterHelp so gut. Die bieten psychologische Beratung ganz flexibel online an, ganz ohne Wartezimmer. BetterHelp übernimmt das Matching mit deinem Berater oder deiner Beraterin für dich. Falls es nicht passen sollte, kannst du natürlich unkompliziert wechseln. Und für den Kontakt zu deinem Berater oder deiner Beraterin bist du nicht nur an die Sessions gebunden. Du kannst ihm oder ihr auch zwischendrin Nachrichten schreiben und Gedanken festhalten. Zögere also nicht, dir Unterstützung zu holen. BetterHelp gibt es jetzt auch in Deutschland mit qualifizierten Beraterinnen und Beratern aus vielen Bereichen. BetterHelp macht es dir leicht, genau die Unterstützung zu finden, die zu dir passt. Fast 94% der Mitglieder in Deutschland werden beim ersten Versuch mit einem Berater oder einer Beraterin gematcht, die wirklich zu ihnen passt. Und du als Hörerin oder Hörer meines Podcasts erhältst 10% Rabatt auf den ersten Monat unter betterhelp.com/dieser Moment. Also probier es aus. betterhelp.com/dieser Moment.
Werbung Ende.
Ich sehe so diesen Neurologen vor mir, der guckt mich so an mit so einem es tut mir leid Gesicht und ich breche dann einfach in Tränen aus und denke so, der Albtraum ist wahr geworden. In der ganz dunklen Zeit waren es dann 8 bis 10 Mal, wo er dann nachts aufgestanden ist und durch die Wohnung gegeistert ist und vielleicht auch selbst gar nicht wusste, was er eigentlich will. Ich habe mir meinen Mann wirklich weggewünscht. Also nicht ihn als Person, aber ich wollte mit der ganzen Geschichte nichts mehr zu tun haben.
Manchmal sind es nur ganz kurze Momente, die ein Leben komplett verändern können. Ein Augenblick, eine Entscheidung, ein Ereignis, ein Wimpernschlag und danach ist alles anders. Ich bin Philipp Fleiter und ich treffe in diesem Podcast Menschen, um mit ihnen genau über diesen einen Moment zu sprechen, der ihr Leben für immer verändert hat. In dieser Folge treffe ich eine Frau, die normalerweise auf der anderen Seite dieses Podcasts sitzt. Friederike hat uns vor einigen Wochen eine Mail geschrieben und darin erzählt, dass sie dieser eine Moment seit der ersten Folge hört und am Ende von jeder Folge bisher überlegt hat, ob sie sich mit ihrer Geschichte an uns wenden soll. Ich bin total froh, dass sie es getan hat und glaube, dass das auch für mich eine sehr emotionale Folge sein wird, denn es geht um Demenz und Alzheimer und diese Krankheit hat leider auch in meinem Leben schon eine große Rolle gespielt. Erstmal danke, dass du mit uns Kontakt aufgenommen hast. Du hast uns in deiner Mail geschrieben, ich habe gezögert, mich hier zu melden, weil es mich eigentlich nicht in den Vordergrund drängt. Ich tue es dennoch, weil ich glaube, dass es betroffene Personen gibt, denen es eventuell hilft, wenn jemand schonungslos offen über das Thema spricht. Und ich muss sagen, bei mir hat deine Nachricht ganz, ganz viel aufgemacht. Ich habe nämlich vor 3 Jahren meine Oma, die ich sehr, sehr geliebt habe, an Demenz verloren. Und das ist eine Krankheit, die so, so viele Menschen in Deutschland betrifft. Deshalb finde ich es unglaublich wichtig, darüber zu sprechen und freue mich deshalb sehr, dass du heute hier bist. Hallo Friederike.
Hallo Philipp und vielen Dank, dass wir zusammengefunden haben.
Ja, wir sprechen heute über einen Moment, der dein Leben und das deiner kleinen Familie komplett auf den Kopf gestellt hat und es eigentlich bis heute tut. Es ist Ironischerweise der 1. April 2019, als deine Familie eine Diagnose bekommt. Du bist mit deinem Mann Marc in einer neurologischen Praxis, um die Ergebnisse von Untersuchungen, die bei ihm durchgeführt wurden, zu erfahren. Was ist das für eine Diagnose, die deinem Mann an diesem Tag gestellt wird?
Das ist schlicht und ergreifend die Diagnose Alzheimer-Demenz mit dem Zusatz, ich weiß nicht, ob das medizinisch relevant ist, aber die Ärzte sagen immer dazu, mit frühem Beginn. Weil mein Mann damals, 2019, war der erst, jetzt muss ich kurz rechnen, ja Anfang 50, 51, 52. Genau.
Ah, das ist ja eben das, ich glaube, ganz viele Leute denken beim Thema Demenz erstmal so an die Altersgruppe Ü80 und das ist gerade gesagt, so alt ist dein Mann zu dem Zeitpunkt noch nicht und du bist 36, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja.
Wir werden gleich noch drüber sprechen, dass genau diese Diagnose schon vorher so deine größte Angst war, aber vielleicht können wir gerade in den Moment reingehen. Also was fühlst du in dem Moment, in dem dein Albtraum zur Wirklichkeit wird?
Im allerersten Moment glaube ich, gar nichts. Und ich erinnere mich, ich sehe so diesen Neurologen vor mir, der guckt mich so an mit so einem es tut mir leid Gesicht und ich breche dann einfach in Tränen aus und denke so, ja wirklich, der Albtraum ist wahr geworden. Irgendwie kam so gleich der Gedanke, ach, ich habe es ja geahnt und jetzt ist es wirklich so. Und dann so alle Vorstellungen, die man so über Demenz hat, brechen in dem Moment so über mir herein, so dieses oh Gott, dein Mann wird dich vergessen, es wird ganz schlimm, du wirst ihn pflegen müssen, es wird, ja, wie soll das gehen? Also all diese Sorgen, all das, was man so unter dem Begriff Demenz, glaube ich, in den Kopf gespült bekommt, wenn man das Stichwort hört und vorher nichts damit zu tun hatte, sind so in diesem Moment in mir drin und ich heule einfach.
Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Dein Mann ist ungefähr 20 Jahre älter als du und ihr habt geheiratet, als du 23 warst. Wahrscheinlich kriegt man das ja dann auch so aus dem Bekannten- und Freundeskreis zu hören, ja, dein Mann ist älter als du, den wirst du irgendwann mal pflegen müssen, der stirbt vielleicht früher als du. Also ist das was du vorher schon oder womit du dich vorher schon auseinandergesetzt hast?
Ja, sicherlich. Also der Gedanke war immer schon da und ich fand ihn auch nicht so erschreckend. Vor allen Dingen meine Schwester hat immer gesagt, naja, wie stellst du dir das vor? Und ich so, naja, überlege ich mir dann, wenn es soweit ist. Und bis dahin habe ich ja eine gute Zeit. Also warum die 20, 30, 40 Jahre, die man bis zum Pflegeeintritt vielleicht hat, wegschmeißen oder nicht nutzen? Und dann lebt man eben damit.
Es gehört ein bisschen zum Leben dazu, weil man weiß, dass es irgendwann passiert, aber irgendwann kommt dann halt manchmal schneller, als man denkt. Ja. Es haben ja wahrscheinlich manche auch nicht ganz so ernst genommen am Anfang. Da ist die junge Frau und der ältere Mann. Ihr seid jetzt inzwischen aber 18 Jahre verheiratet, habt zwei Töchter. Die sind heute 9 und 12. Bei der Diagnose, das ist ja schon ein bisschen her, waren die also noch richtig, richtig klein. Wie war das für die?
Ich glaube, die haben das in dem Moment nicht so richtig greifen können. Also die Kleine war ja 4 und die Große entsprechend 7. Wir haben denen dann gesagt, Papa ist schwer krank. Haben das in dem Moment aber noch nicht ausgeführt, weil man muss ja den Kindern in dem Alter noch nicht erzählen, worauf es hinausläuft. Also mir war das immer wichtig, dass wir ihnen jetzt nichts beschönigen oder so. Aber erstmal haben sie das so hingenommen. Ich glaube, Kinder sind es ja sehr gewöhnt, dass sie einfach immer Tatsachen schlucken müssen. Also die ganze Welt von Kindern besteht ja daraus, dass Erwachsene ihnen mitteilen, wie die Welt ist und damit leben sie dann.
Du hast gerade schon von den Symptomen gesprochen. Ich kann mich daran erinnern, damals bei meiner Oma war das auch so. Man denkt jetzt bei Alzheimer-Demenz erstmal so an Vergesslichkeit. Das ist so das Erste, was den meisten Leuten wahrscheinlich einfällt. Aber die Symptome sind ja noch viel mehr und viel unterschiedlicher. Bei Marc habe ich zum Beispiel gelesen, dass er ja Musiker ist und plötzlich beim Bassspielen total viele Fehler macht. Was sind abgesehen davon so erste Symptome, wo du jetzt rückblickend sagst, das war schon die Krankheit, da hat sie sich schon so in sein Leben geschlichen?
Das waren vor allem so ganz kleine Wortfindungsstörungen, dass wir uns unterhalten haben und er kam plötzlich auf irgendeinen bestimmten Begriff nicht. Da habe ich mir auch erstmal nichts beigedacht. Ich kenne das von meiner Mutter, die früher ein bisschen gestottert hat oder kann ja immer mal sein, dass man, wenn man Stress hat und so, ne, dass man auf ein Wort nicht kommt. Dann war es, was frappierend war, was ich aber überhaupt natürlich mit nichts in Verbindung gebracht hat, war die Fähigkeit beim Autofahren. Mein Mann ist immer sehr gut eingeparkt und konnte sehr gut Autofahren. Und plötzlich hat er sich komplett verschätzt bei Parklücken, ist da nicht mehr reingekommen, ist im Straßenverkehr oft entweder sehr dicht in den Gegenverkehr gekommen oder aber sehr dicht an die parkenden Autos. Und ich dachte, ups, was ist denn hier los? Mhm. Und dachte erst, seine Augen sind vielleicht schlechter geworden, weil er immer schon weitsichtig ist und schielt. Also ne, klar, er trägt eine Brille, aber kann sich ja immer verschlechtern. Das war so eine Sache. Und Kleinigkeiten, über die man sich auch eigentlich erst keine Gedanken macht. So, wenn man die Spülmaschine ausräumt, ne, die Löffel liegen immer da, wo die Löffel liegen und die Teller da, wo die Teller liegen. Und plötzlich habe ich die Löffel da gefunden, wo die Gabeln liegen. So, wo man sich auch erst nichts denkt und auch nichts sagen will, weil ist ja lächerlich, wenn ich jetzt sage, du Schatz, du hast die Löffel zu den Gabeln gelegt. Ja, so what? Mhm. Aber im Nachhinein denke ich, ja, das waren die ersten Symptome.
Die Symptome sind bei Marc also total vielfältig und das ist, wenn man sich das Ganze mal aus wissenschaftlicher Sicht anschaut, auch total logisch. Alzheimer ist eine Form der Demenz und sie gilt als die extremste Form. Bei Menschen mit Alzheimer ist die Kommunikation zwischen Nervenzellen im Gehirn gestört. Das führt dazu, dass die Nervenzellen nach und nach absterben und das Gehirn seine Aufgaben immer schlechter erledigen kann. Besonders betroffen ist zu Beginn der Krankheit der Hippocampus. Das ist ein Bereich des Hirns, der für das Gedächtnis und die Orientierung zuständig ist. Betroffene können sich zum Beispiel Namen, Termine oder andere Dinge des Alltags nicht mehr so gut merken. Die Krankheit breitet sich dann aber auch schleichend auf andere Bereiche des Gehirns aus, wodurch immer mehr Fähigkeiten verloren gehen. Alzheimer-Erkrankte haben Probleme, sich zu orientieren, Gespräche zu führen oder Entscheidungen zu treffen. Im weiteren Verlauf werden selbst einfachste Alltagsaufgaben wie das Anziehen oder das Essen schwierig. Die genauen Ursachen von Alzheimer sind noch nicht vollständig geklärt. Es ist aber bekannt, dass sowohl genetische Faktoren als auch der Lebensstil und das Alter eine Rolle spielen. Alzheimer tritt vor allem bei älteren Menschen ab 65 Jahren auf. In sehr seltenen Fällen, so wie bei Marc, kann es aber auch früher dazu kommen. Die Krankheit verändert potenziell auch das Verhalten und die Persönlichkeit von Menschen, zum Beispiel durch zunehmende Verwirrung, Misstrauen oder Stimmungsschwankungen. Das kann dann auch zu enthemmten Verhalten oder unangemessenen Kommentaren führen. Manche Betroffene entwickeln zum Beispiel eine starke Eifersucht oder glauben, dass man ihnen etwas klauen will, obwohl das gar nicht der Fall ist. War das bei ihm auch so, dass sich das Wesen ein bisschen verändert hat? Weil da kann ich mich bei meiner Oma dran erinnern. Das haben wir damals auch mit der Krankheit gar nicht in Verbindung gebracht, dass sie zum Beispiel bei Familienfeiern immer schon nach einer Stunde gesagt hat, so, ich will jetzt nach Hause. Und ich habe mir gedacht, was hast du denn? Also wir sind doch alle zusammen, genieß doch die Zeit. Und sie ist eingeigelter geworden, vielleicht auch in der Hoffnung, diese Krankheit besser verbergen zu können. Also das weiß ich mittlerweile, dass demenzkranke Menschen ja auch Schwierigkeiten haben mit anderen Umgebungen und die zu Hause war ihr Safe Space, deswegen wollte sie da immer hin. Und wir haben das gar nicht verstanden, dass sie so ja auch verschlossener geworden ist. War das bei Marc auch so?
In den ersten Zeiten nicht. Und er ist eigentlich immer ein umtriebiger Kerl gewesen. Er ist auch noch zu Bandproben gegangen. Er war dann eben frustriert, weil er eben nicht so gut gespielt hat, wie er das gerne wollte. Insofern vielleicht eine Wesensveränderung, weil ich dachte, dass er vielleicht eine Depression entwickelt oder eben so eine lange Phase von einer schlechten Stimmung, weil er eben so unzufrieden war mit dem Musikmachen, weil das nicht so klappte, wie er wollte. Und Musik ist so immer sein Leben gewesen. Er sagte immer, ich bin Musiker durch und durch, egal ob ich damit gerade Geld verdiene oder nicht. Das hat in Berlin nicht so gut geklappt, aber er war trotzdem Musiker. Und ich habe es darauf geschoben.
Wann kommt dir denn das erste Mal in den Sinn, dass es was anderes sein könnte, dass es Alzheimer oder Demenz sein könnte?
Das war auch schon im Sommer 2018, muss das gewesen sein. Nee, es war November 2018. Es war eine dunkle Jahreszeit, genau. Und unsere große Tochter war auf einem Kindergeburtstag eingeladen. Und ich hatte meinen Mann gebeten, sie dort abzuholen, weil ich, wahrscheinlich habe ich die Kleine irgendwo abgeholt oder war irgendwie anders beschäftigt. Und er sagte, ja, mach ich. Und ist im Dunkeln eben losgezogen und sollte das Kind abholen. Und die kam und kam nicht nach Hause. Und dann habe ich irgendwann dort angerufen und gefragt, ist mein Kind noch bei euch? Wo steckt mein Mann? Und mein Kind war noch dort, aber mein Mann war nicht da. Und dann hat er sich, glaube ich, irgendwann gemeldet und sagt, ja, ich finde das Haus nicht. Irgendwie so, da steht eine ganz große Hausnummer dran. Und es ist in der großen Straße gegenüber vom Nettomarkt. Wieso findest du das nicht? Und dann sind sie irgendwie nach Hause gekommen. Auch nicht mit dem Auto, mit dem er losgefahren war, sondern mit der Tram, weil er nicht mehr wusste, wo er es geparkt hat. Und ich war dann so ein bisschen sauer, dass er sich auch nicht gemeldet hatte. Er sagte, ruf mich doch wenigstens an, damit ich weiß, dass du das Haus nicht findest. Ist doch nicht schlimm oder irgendwas, damit ich den Gastgebern Bescheid sagen kann. Und er war dann so, ja, du musst dich jetzt auch nicht so aufregen. Und es schaukelte sich ein bisschen hoch, was auch ungewöhnlich ist für uns. Wir haben uns nie viel gestritten, wenn überhaupt. Und ich weiß noch, irgendwann habe ich ihn angebrüllt und gesagt, boah, scheiße, ich habe Angst, dass du dement wirst. Ich weiß nicht, wo das herkam, weil so konkret hatte ich den Gedanken, glaube ich nicht, vielleicht unbewusst. So, ne, es ist ja so eine Angst, die will man gar nicht zulassen. Man schiebt die so weg und denkt sich so, ach Quatsch, komm, der ist Anfang 50, der wird doch nicht dement, der hat was anderes so. Und ich weiß, ich habe ihm das so um die Ohren geknallt und ich glaube, er hat dann gar nichts dazu gesagt.
Das ist auch was, was mir im Nachhinein sehr leid tut. Ich war oft wütend mit Oma, weil ich das nicht verstanden habe und erst nachher verstanden habe, dass es die Krankheit ist und dass du denkst so, warum verhältst du dich denn jetzt so blöd? Gibt doch gar keinen Grund, jetzt hier so zu sein. Hast du das auch manchmal, dass dir die Sachen leid tun aus der Zeit?
Total. Also auch als wir schon die Diagnose hatten und dann irgendwie vieles schwieriger wurde und ich ja auch genau wusste, er tut das jetzt, weil er es nicht anders kann. Und ich bin so oft ungeduldig gewesen und habe ihm angeflaumt oder habe einfach durch Gesten klar gemacht, dass ich das gerade total bescheuert finde, was er tut. Und ein Teil von mir tat es schon in dem Moment dann natürlich leid und der andere Teil war einfach so frustriert, fertig mit allem, was ich, ja, es muss irgendwie hin, aber im Nachhinein denke ich, boah, das, was man Demenzkranken unbedingt geben muss, ist immer wieder Selbstbestärkung und Bestätigung und du bist noch ein wertvoller Teil von uns und es ist ganz egal, wie du dich jetzt hier verhältst. Ich habe dich, also ich liebe dich und du bist mir wichtig und es ist eine schlimme Krankheit, aber wir schaffen das hier zusammen. Das wäre eigentlich das, was man vermitteln müsste, aber ich weiß auch, das kann man nicht, wenn man drin steckt, nicht immer und ich glaube, ich kann mir das meistens verzeihen, aber es tut mir trotzdem leid.
Ja, ich glaube, da sprichst du ganz vielen Menschen, die Krankheit kennen, aus ihrem familiären Umfeld sehr aus der Seele. Man will das ja eigentlich nicht, aber es fordert wahnsinnig viel Stärke und wahnsinnig viel Geduld, die man eben nicht immer hat. Vielleicht nochmal zu dem Punkt zurück. Was ist dann der ausschlaggebende Grund dafür, dass dein Mann doch zum Arzt geht? Weil du hast es ja dann einmal ausgesprochen und irgendwann kommt dann der Punkt, wo er dann vielleicht selber merkt, es geht jetzt nicht mehr.
Er hatte so eine Art Blackout-Moment im Supermarkt. Ich war nicht dabei, aber er kam nach Hause und erzählte, mir ist gerade was total Merkwürdiges passiert. Ich stand am Kassenband und habe so meine Waren draufgelegt. Und plötzlich rüttelt mich so die Kassiererin am Arm und fragt mich, was ist denn mit Ihnen los? Und dann hat er gemerkt, dass er immer Sachen, die schon zur Kasse vorgefahren waren, wieder runtergenommen hat vom Band und hinten wieder draufgelegt hat. Und er hat das nicht gemerkt, sondern erst, als ihn diese Kassiererin eben aufgeweckt hat, so hat er das beschrieben. Und da dachte er irgendwie, irgendwas ist hier komisch, ich gehe jetzt zum Neurologen. Und der hat ihn dann erstmal ins MRT geschickt. Genau, das war unauffällig. Und dann haben sie aber einen Gedächtnistest gemacht und der war dann so auffällig, dass der Arzt sagte, er will eine Lumbalpunktion machen. Und diese Lumbalpunktion war dann das ergebnisbringende Element sozusagen.
Und damit sind wir dann bei diesem 1. April 2019 und der traurigen Gewissheit, dass es eben doch eine Demenz ist oder Alzheimer, was du ja befürchtet hattest. Mit welchem Gefühl geht man nach so einem Termin nach Hause? Wie ging es ihm auch damit?
Er war total gefasst und ich dachte noch, ey, verkehrte Welt, ich heul hier. Ich habe mich auch noch, ich weiß nicht, ich habe noch entschuldigt und gesagt, es geht gleich wieder. Und er hat mich in den Arm genommen und dann sind wir, ich sehe uns da noch die Straße langlaufen. Und dann, ich weiß nicht, ob es in dem Moment war, aber es kam ziemlich kurz danach, werde ich auch nie vergessen, sagt er zu mir, du pass auf, ich habe so viele Freunde, mit denen ich nur über Facebook in Kontakt bin. Wenn es irgendwann mal vorbei ist mit mir, kannst du dann bitte posten, dass ich verstorben bin. Und ich so, ja, aber das hat doch bitte noch ein bisschen Zeit.
Ja, es ist natürlich auch so eine Art Coping-Strategie, dass man dann jetzt erstmal überlegt, zack, 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 das muss gemacht werden, das muss gemacht werden, das muss gemacht werden. Marc bekommt dann Medikamente vom Arzt verschrieben. Wie entwickelt sich die Krankheit dann bei ihm weiter?
Das kann man so im Alltag gar nicht so sehr sagen. Also Demenz entwickelt sich zunächst sehr, sehr langsam. Und was ich nicht wusste, ist, dass sie dann irgendwann Sprünge macht. Aber erstmal ist eigentlich gar nichts passiert. Also der Alltag ging so weiter. Klar, über uns schwebte jetzt so die Diagnose. Man hat das auch gemerkt, dass damit ein bisschen Schwermut einzog, ein bisschen Unsicherheit und Angst. Ich habe mich dann erstmal in Lektüre gestürzt und geguckt, was kann man denn noch machen? Und wir haben dann einfach so weitergelebt. Ich bin selbstständig komplett gewesen, mit zwei kleine Kinder. Irgendwie war immer schon eigentlich zu viel in unserem Leben. Aber irgendwie, ne, wir haben weder das Haus von ihm auf mich überschrieben, wir sind nicht irgendwo hingegangen und haben Vollmachten erteilt. Eigentlich haben wir erschreckend wenig gemacht, jetzt so im Nachhinein. Außer, dass ich mich eben eingelesen habe in das Thema und dann geguckt habe, kann man noch was machen? Und dann sind wir auf so eine Ernährungssache gekommen. Und dann haben wir uns da reingestürzt. Also ich bin auf ein Buch gestoßen, das heißt Die Alzheimer-Revolution von Dale Bredesen, das ein US-amerikanischer Neurologe ist, der schon ewig über Alzheimer forscht und irgendwann an den Punkt gekommen ist, wo er gesagt hat, sehr komplexe Krankheit kann man nicht mit einer einzigen Pille behandeln, weil da ganz, ganz viel im Körper zusammenspielt, um das auszulösen. Und er selbst würde auch nie behaupten, dass er die Formel geknackt hat, aber er sagt, er hat schon 36 verschiedene Mechanismen im Körper gefunden, die alle dazu führen können oder nicht. Und er optimiert bei seinen Patienten immer den Stoffwechsel. Das heißt, er erhebt 1 Million Werte, Hormone, Mineralien, whatever, und geht dann über die Ernährung und sagt, damit hat er gute Erfahrungen gemacht, er konnte den Verlauf bremsen und teilweise sogar stoppen. Er macht das über die ketogene Ernährung, das heißt, ganz knapp erklärt, sämtliche Kohlenhydrate weglassen und dafür ganz viel Fett zu dir nehmen. Und dann war ich eben sehr viel damit beschäftigt, diese Ernährungsform umzusetzen. Und hatte dann aber die große Hoffnung, ey, selbst wenn es den Alzheimer nicht heilt, aber wir können den stoppen. Also man glaubt das dann wirklich. Man glaubt, uns passiert das jetzt nicht, wir kriegen das gebacken. Ja. Und es hat bei meinem Mann auch erst gut funktioniert. Also morgens, das ist sehr erstaunlich, man trinkt morgens einen Kaffee mit, Achtung, klingt eklig, mit Butter drin, mit wirklich viel Butter drin und einem ganz bestimmten Öl. Und wenn er den getrunken hatte, ist immer so der, ich sag immer, wie ein Duracell-Hase. Ist sehr aufgesprungen, Licht ist angegangen in den Augen. Und ja, ich hatte sozusagen wieder meinen euphorischen Kerl zurück. So, und da habe ich gemerkt, wie viel Schwermut wir vorher hatten. Und es war total super.
Aber dann kommen eben irgendwann ja, die Rückschläge, dass die Krankheit sich verschlechtert. Und so war es ja bei euch auch. Also wie hat sich das bei ihm ausgewirkt mit der Krankheit, die immer schlimmer geworden ist?
Da fallen mir drei Sachen ein. Eins ist Thema Schnürsenkel, also Feinmotorik. Er hatte so Leinenschuhe mit Schnürsenkeln und die hat er irgendwann nicht mehr richtig gebunden gekriegt. Und er saß dann immer länger im Flur und hat versucht, die Schuhe zu binden und hat geflucht und geschimpft. Und das fing an mit mal erst 10 Minuten und irgendwann wirklich ungelogene Dreiviertelstunde, Stunde. Und wehe, du hast ihn gefragt, ob du ihm helfen darfst. Also das ging gar nicht. So ein, ich glaube auch, das ist recht normal. Ne? Der Alzheimer-Patient und die Alzheimer-Patientin hat natürlich auch Angst vor der Entwicklung und möchte seine Souveränität so lange behalten, wie es geht. Und wenn ich dann ankomme und sage, komm, ich mach's dir schnell, ist es ja schon ein sich eingestehen, ich kann es nicht mehr. Selbes gilt für das Zahlenschloss am Fahrrad. Konnte er stundenlang im Hof stehen. Leider ist das Fenster sozusagen, also das Fahrrad steht unter uns am Wohnzimmerfenster, deswegen habe ich es mitgekriegt. Und an diesem Schloss rumfummeln, Stunden um Stunden. Aber er musste das alleine tun. Und das Dritte ist dann, da kommen wir wieder auf diese Dunkelheit zurück, in der er ja ein halbes Jahr zuvor schon ein Haus nicht gefunden hat. Er hat sich dann irgendwann nachts in der Wohnung nicht mehr zurechtgefunden im Dunkeln und ist dann, ich hörte ihn über den Flur gehen und eine Tür öffnen und ich rief dann irgendwann, was ist denn? Brauchst du was? So, und er so, ja, ich suche das Bad. Und das war für mich dann nochmal so ein Schockmoment, weil ich in dem Moment gar nicht damit gerechnet hatte. Eigentlich ging es uns noch ganz gut und es waren nur so diese leichten Symptome. Und in dem Moment habe ich richtig Panik gekriegt und dachte, boah, wo sind wir jetzt? Habe ich jetzt übermorgen hier einen Pflegefall? Wo kommt das her? Was soll das? Das Bad ist doch seit 15 Jahren an derselben Stelle. Wieso findest du das nicht? So, im Nachhinein weiß ich, dass das viel mit der Dunkelheit zu tun hatte, dass das wohl auch ein frühes Symptom ist, diese Orientierungsfähigkeit.
Also ich habe mich da gerade sehr drin wiedergefunden, dass du ja auch siehst bei den Alzheimer- oder Demenzkranken, wie die selber mit sich hadern und wie sauer die auf sich selber sind und sich ärgern, weil irgendwas nicht klappt. Und das ist mir immer wahnsinnig nahe gegangen, weil so will man einen geliebten Menschen natürlich nicht sehen. Auf der anderen Seite hast du ja diesen Gedanken, ich helfe dir gerade eben, dann geht das schneller. Und das hast du ja auch gerade schon so angeschnitten, ne? Das ist schwierig. Also konntest du dir das verkneifen?
In solchen Momenten, wo er einfach nach Hause gekommen ist oder so, da schon. Schwierig ist es, wenn du sozusagen ein Familienleben führen willst und du möchtest zusammen irgendwo hingehen und du machst irgendwie einen Zeitplan, wann die S-Bahn fährt, wann man wo sein muss und du platzt schon ein bisschen mehr Zeit ein, weil du weißt, dass dein Mann nicht der Schnellste ist in solchen Dingen und der sich auch nicht drängen lässt, noch nie, was ja auch gut ist, aber das wird dann immer schwerer und dann steht man irgendwann doch da und ich bin eh ein hibbeliger Mensch und dann stehe ich so daneben und hibbel so rum und denke mir und irgendwann so, du, wir müssen los, kann ich dir nicht doch rasch helfen? Und das ist dann immer schon so ein Knatschmoment, genau.
Der Marc findet sich irgendwann nachts nicht mehr in der Wohnung zurecht und wie genau muss man sich das vorstellen? Weil da wird es ja dann für dich auch arbeitsamer, sage ich jetzt mal.
Definitiv. Ja, also er ist dann immer öfter aufgestanden nachts. Das ist so eine Unruhe. Das bringen Demenzkranke wohl auch gerne mit. Mhm. Und durch die Wohnung getapert. Und natürlich schläft man dann nicht. Ich habe eh einen leichten Schlaf und ich wach auf, wenn sich neben mir auch nur einer bewegt. Und ja, ich habe ihm dann ganz oft einfach den Weg ins Bad gezeigt. Mhm. Und gesagt, guck, hier ist das Bad. So. Und dann hat er da eben sein Toilettengang verrichtet und ist wieder ins Bett gegangen und also zu Anfang ging es noch, da war es dann so zweimal die Nacht oder dreimal und später dann so in der ganz dunklen Zeit waren es dann 8 bis 10 Mal, wo er nachts aufgestanden ist und durch die Wohnung gegeistert ist und ja, vielleicht auch selbst gar nicht wusste, was er eigentlich will und dann immer ins Bad gegangen ist.
Und dann hat ja irgendwann wahrscheinlich Toilettengang auch nicht mehr so geklappt, wie es bei einem gesunden Menschen klappen würde.
Genau. Das war sehr unterschiedlich. Also manchmal ging es ganz normal und manchmal hast du gemerkt, es ging gar nicht. Und dann, ich war dann ja auch meistens mit im Bad, weil er ich ja den Weg gezeigt hat. Und dann sagte er, was ist das hier, was hast du da für eine blöde Toilette, wo ich herkomme, sind die anders? Und war dann so sehr ungehalten. Ich sag so, naja, eigentlich ein gängiges Modell, aber ich zeig dir mal, wie es geht. Und dann gewöhnt man sich das ja auch so an und dann hast du das in der Nacht später auch wieder gesagt, hier Marc, guck mal, Toilette, Toilette, Marc, Toilette, so geht's, so. Und dann flaumt er mich an, sag mal, hältst du mich für blöd, ich weiß doch, was ein Klo ist, also ne, du musst mich hier nicht bemuttern, so weit ist es noch nicht, ja, so weiß man vorher nicht und irgendwann hat man auch nicht die Kraft, also du bist ja auch im Halbschlaf und ich frag dann auch nicht immer, wie bist denn du gerade drauf, das war dann schon sehr anstrengend. Und irgendwann hat es dann auch ja mit dem Zielen und mit der Benutzung nicht wirklich funktioniert, sodass du dann mitten in der Nacht eine riesen Bescherung im Bad hast. Und man ist ein bisschen vorbereitet. Ich hatte das gelesen, dass mal irgendwo eine Frau auch erzählte, dass eben ihr Partner den Wäschekorb als Toilette benutzt hat. Natürlich nicht aus böser Absicht, sondern weil es das Einzige war, was ihr eingefallen ist. Und wenn man den Gedanken hat, es macht es nicht besser, man ist trotzdem müde, man ist genervt, man ist frustriert, aber manchmal hilft dieser Gedanke, okay, er versucht hier gerade das Beste und es ist das Einzige, was ihm eingefallen ist, dann bewahrt einen manchmal davor, böse zu werden, aber auch nicht immer. Ich gebe es zu, ich habe meinen Mann auch schon mitten in der Nacht angeschnauzt und gesagt, boah, geh einfach, ich mache hier sauber, geh einfach ins Bett, bitte. So. Und im Nachhinein tut mir das auch leid. Klar.
Das ist ja wirklich unheimlich anstrengend. 8-mal die Nacht, hast du gerade gesagt, dann da sauber zu machen. Und es ist ja so, dass du die ganze Zeit weiter arbeitest parallel. Ne? Du bist Lektorin in einem Verlag, musst dich dann noch gleichzeitig um deinen kranken Mann und um deine 2 Kinder kümmern. Was hat das mit dir gemacht?
Boah, ich war so fertig. Also ich bin Arbeitsbelastung und sowas gewöhnt. Aber da habe ich gemerkt, jetzt kann ich wirklich nicht mehr. Ich war komplett fertig und weiß noch, dass ich nachts manchmal da lag und dachte, boah, ich will, dass das aufhört. So im Prinzip ganz egal wie, lass es vorbei sein. Es sind sehr dunkle Gedanken, aber ich habe mir meinen Mann wirklich weggewünscht. Also nicht ihn als Person, aber ich wollte mit der ganzen Geschichte nichts mehr zu tun haben und ich habe keinen Ausweg gesehen. Und ich, wenn du so in Arbeit steckst, die Kinder hin und her transportierst, einkaufen gehst, weil er das auch nicht mehr konnte zu dem Zeitpunkt, eigentlich alles alleine machst und auf diesen Mann ja aufpassen musst, kommst nicht auf die Idee, so, ich ruf mal jemanden an, kannst du mal kommen oder du funktionierst. Du machst einfach das, was getan werden muss und für mehr reicht es nicht.
Ich glaube, da sprichst du ganz vielen pflegenden Angehörigen aus der Seele. Also egal, um welche Krankheit es da geht, diese Belastungen können viele nachvollziehen. Und dann passiert jetzt in dieser ganzen Situation, in dieser ganzen Belastung etwas ziemlich Skurriles, habe ich gelesen. Dein Mann macht dir dann irgendwann einen Heiratsantrag, obwohl ihr längst verheiratet seid. Was war das für eine Situation?
Das stimmt. Es war zu Hause und irgendwie war er ziemlich gut drauf und das war noch, bevor die Nächte so ganz grauenvoll wurden. Da gab es schon so ein, zwei Situationen, wo ich das Gefühl hatte, in diesem Moment weiß er gerade nicht, wer ich bin. Also einmal kam er ins Zimmer, ich habe ein Arbeitszimmer zu Hause, er kam rein und fragte, wo ist eigentlich meine Frau? Und ich sag so, ja, das bin ich. Ah ja, gut. Und dann dachte ich, okay, gut, und habe das so in dem Moment hingenommen. Und dann war eben ein paar Tage später, dass er so ganz fröhlich durch die Wohnung stiefelte und offensichtlich irgendwie Freude an mir hatte. Und dann macht er mir so diesen heißen Heiratsantrag. Ich sagte, du, sag mal, wollen wir eigentlich heiraten? Und dann meinte ich so, ja, wir sind zwar schon, ich glaube, das würde ich heute auch nicht sagen, sondern einfach so drauf eingehen. Ich so, ja, aber total gerne, warum nicht? Mhm. Aber ich habe ihn in dem Moment zu einem Bild geführt, ein Hochzeitsbild von uns, habe gesagt, guck mal, wir sind doch schon verheiratet, aber wir können ja gerne eine Heiratserinnerung machen. Mhm. Und es war dann in dem Moment auch okay. Und heute würde ich einfach sagen, erinnere ihn nicht dran, dass wir schon verheiratet sind, freu dich einfach, sag ja und dann küsste ihn und dann freut ihr euch.
Konntest du das in dem Moment als Kompliment nehmen oder warst du traurig? Weil es ist ja auch kein schönes Gefühl, wenn man vergessen wird, sozusagen.
Ich habe mich in dem Moment eher gefreut, weil was ist das für ein Kompliment, wenn da jemand ist, der irgendwie, wo du merkst, der weiß gerade nicht so ganz, wer du bist, aber der hat dich, also findet dich so toll, dass er dich hier mal eben heiraten würde. Ich konnte das in dem Moment sehr gut aufnehmen, tatsächlich.
Was würdest du sagen, ist für dich in dieser Zeit das Schlimmste, als die Krankheit bei ihm kontinuierlich fortschreitet?
Ich glaube, das Schlimmste war wirklich diese Nächte, sich selbst nicht mehr ausruhen können und so das Gefühl haben, es gibt hier keinen Ausweg und auch keine Perspektive, weil, ne, so, wenn Kinder eine anstrengende Phase haben, weißt du, okay, nächstes Jahr sind die ein Jahr älter, das geht vorbei. Also unsere große Tochter hat sehr lange gebraucht, um sauber zu werden, aber du wusstest, irgendwann kriegt die das auch hin.
Ja.
Und bei einem an Demenz erkrankten Menschen weißt du einfach, es wird schlimmer. Das, was du jetzt gerade hast, ist scheiße. Aber in 2 Monaten ist es doppelt so scheiße. Entschuldigung für die drastische Ausdrucksweise, aber so ist es einfach. Und so diese fehlende Perspektive ist was einen so richtig fertig macht. Man weiß einfach nicht, wie soll das hier weitergehen.
Ich habe mir einen Teil von deiner Mail rausgeschrieben, weil ich den sehr spannend fand. Nämlich, dass du dich darüber geärgert hast, wie die Darstellung von Demenz in Filmen ist. Und da gibt es ja einige sehr erfolgreiche Filme, müssen jetzt keine Namen nennen, aber du schreibst, weil sie meist das rührselige Bild eines kontinuierlich vergessenden Menschen zeichnen, der sich zwar manchmal für die Umgebung anstrengend und unangemessen verhält, aber irgendwie auch niedlich ist. Und Mark ist ja durch seine Krankheit irgendwann alles andere als niedlich. Du bekommst sogar Angst vor ihm. Magst du auch darüber mal ein bisschen erzählen?
Ja, es war ein Morgen, die Kinder haben noch geschlafen, es muss ein Samstag gewesen sein, also ne, wir waren alle zu Hause und ich habe gemerkt, mein Mann weiß gerade beim Aufstehen nicht, wer ich bin. Das kam nicht häufig vor, also es ist wirklich kein kontinuierliches Vergessen, sondern manchmal nur so punktuell. Er weiß bis heute, wer ich bin. Und in dem Moment wusste er es aber nicht und hat mich ganz offensichtlich für jemanden gehalten, der so tut, als sei er seine Frau und er suchte irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, ob es eine Decke oder ein Pulli, irgendwas suchte er und sagte, das hast du mir geklaut. Ich hatte darüber gelesen, dass sowas vorkommt, gerne mal Portemonnaie oder so und dass eben erkrankte Menschen ihren Partner oder ihre Partnerin beschuldigen, das geklaut zu haben. Und dann dachte ich, okay, gut, das ist jetzt so, ich gehe damit um und sagte, nee, habe ich nicht. Wir können zusammen suchen, aber er war sehr abwehrend und wollte offensichtlich nicht. Und dann wurde er sehr ungehalten und aggressiv und ich sagte so, und ich glaube, er fragte auch wieder, wo seine Frau ist. Ich sag so, ich bin das. Er sagt so, Quatsch, bist du nicht? Mir fiel in dem Moment nichts Besseres ein. Sagte ich, soll ich ein Foto holen? Nee, das hast du mit Photoshop bearbeitet, kann ja jeder sagen. Also es war eindeutig, er wollte nicht, dass ich seine Frau bin in dem Moment. Also, oder das Gehirn konnte das nicht zulassen. Und dann war er wirklich sehr aggressiv, weil er eben dachte, ich verarsche ihn. Und damit konnte er noch nie gut umgehen. Und dann sagte ich, okay, lass mich einfach bitte vorbei. Ne? Wir waren noch im Schlafanzug und ich wollte ins Bad. Hatte auch natürlich immer Angst, dass die Kinder aufwachen, weil das wollte ich nicht, dass die ihren Papa auch so erleben, weil er sehr fremd war. Er sprach in solchen Situationen immer mit einer ganz anderen Stimme. Ich habe ihn immer der andere Marke genannt. Er ist wirklich so eine ganz aggressive, ich nenne sie mal Macho-Stimme, ohne jetzt sexistisch sein zu wollen. Weil mein Mann ist das überhaupt nicht. Das ist ein ganz sanfter Kerl, sehr einfühlsam und wirklich ein ruhiger Typ. Und ihn so aggressiv und mit dieser Stimme voll Anspannung zu hören, das war total fremd. Und auch faszinierend, er hat ganz komisch geguckt, hat auch so eine Aggressivität im Blick. Ganz, ganz gruselig, was vielleicht insofern für mich dann einfacher war, weil er ein fremder Mann war in dem Moment. Und dann konnte ich auch so damit wie mit einem Fremden umgehen und habe gesagt, okay, lass mich hier bitte in Ruhe. Dann hat er sich aber in den Weg gestellt, ich kam nicht an ihn vorbei und dann war er wirklich so aggressiv, dass ich dachte, er schlägt mich gleich, was wirklich ein sehr unangenehmes Gefühl war. Also ich habe das große Glück, ich habe nie körperliche Gewalt von jemand anderem erfahren und hatte auch nie Angst vor irgendjemandem. In dem Moment hatte ich richtig körperliche Angst und das vor meinem eigenen Mann. Und das war krass. Und dann habe ich gesagt, du, ich habe Angst vor dir. Wenn du mich jetzt hier nicht durchlässt oder so, ich rufe die Polizei. Und dann er so, ja, mach doch. Und weil ich wirklich nicht wusste, was im nächsten Moment passiert und ich Angst hatte um die Kinder auch, also weniger um mich selbst, schon auch ein bisschen, aber auch um die Kinder, habe ich die Polizei gerufen und habe gesagt, ich habe hier einen demenzerkrankten Mann, der erkennt mich nicht, ich habe Angst, dass er mich hier gleich schlägt und wir haben keine Kinder im Haus. Und dann kam die Polizei auch, sind dann mit uns ins Wohnzimmer gegangen. Ich werde auch nie vergessen, da lag ein Brotmesser, die haben erstmal das Brotmesser an sich genommen. Und dann haben sie irgendwie eben gesprochen, was ist. Ich habe die Situation geschildert und man hat dann schon gemerkt, bei meinem Mann ist dann gerade so der Film geplatzt, in dem er vorher war. Und das habe ich im Nachhinein gelesen. Total richtig, wenn du in dieser Situation drin bist mit dem Demenzkranken und nicht rauskommst, hol dir einen Impuls von außen, das kann das durchbrechen. Und diese Polizisten waren dann eben der Impuls von außen und er war dann, ich nenne das, er kam wieder zurück, er wusste wieder, wer er ist, wer ich bin. Man hat gemerkt, er hat sich richtig geschämt und die Polizei hat mit ihm gesprochen und gefragt, ne, wissen Sie, wer Sie sind und dass das Ihre Frau ist? Und er saß dann ganz betröppelt da, wusste auch nicht viel zu sagen. Aber da hatte mein Mann einen sehr, sehr klaren Moment und da konnten wir an dem Tag dann noch richtig gut reden. Ich weiß, wir sind spazieren gegangen und ich habe, glaube ich, an dem Tag zu ihm gesagt, du, ich glaube, wir müssen uns hier irgendwann demnächst räumlich trennen, das funktioniert nicht. Ich habe Angst um unsere Kinder und er sagt so, ja, ich weiß, du hast recht, machen wir so.
Wow, also was für ein Unterschied von morgens bis, keine Ahnung, nachmittags dann. Das heißt, da war er dann wieder so, dass er selbst gemerkt hat, die Krankheit ist weit fortgeschritten, wir brauchen eine Lösung.
Aber ich glaube, dass er den Gedanken nicht den ganzen Tag über ganz klar hatte. Ich begreife diese Alzheimer-Demenz als so, ja, wie Inseln. Und mal bist du eben auf der Demenzinsel und sprichst mit jemandem, der komplett verwirrt ist und sich woanders befindet als du selbst. Und mal sprichst du wirklich mit der Person, die er immer gewesen ist und kannst sie auch erreichen. Aber das kann 10 Minuten später schon wieder anders sein.
Das ist ein gutes Bild. Mich hat das sehr fertig gemacht in dieser Zeit, wenn diese Lichtmomente kamen, wenn meine Oma dann zu mir gesagt hat, Philipp, ich habe so furchtbare Angst. Ja. Ich habe so furchtbare Angst vor dem, was passiert. Und dann hat sie ja auch gesehen, dann später auf der Station, wo die Reise hingeht, wie es anderen dementen Menschen geht, wie die wirklich dahin vegetieren. Und das fand ich so schlimm, weil ich gemerkt habe, das trifft sie dann jedes Mal wieder mit voller Härte, weil die Verwirrung dann weg ist. Und ich habe auch so immer das Gefühl gehabt, dass meine Oma verschwindet so langsam. Kannst du das nachvollziehen, dass dieser Charakter des Menschen so ein bisschen, nein, verschwindet ist nicht das richtige Wort, aber er wird vielleicht überlagert. Das ist vielleicht das bessere Bild, weil er immer seltener auftaucht sozusagen.
Ja, zum Teil schon. Ich nenne das dann den Mr. Alzheimer, der dann immer da gerade rumfuhrwerkt. Aber ich sehe bis heute so viel von meinem Mann, dass es immer noch er ist. Also er ist noch da und das macht es manchmal aber auch so schwer, weil man sieht, wie er leidet. Und ich glaube, es gibt bis heute Momente, wo er ganz genau weiß, wo er sich befindet und was mit ihm ist. Und er leidet bis heute fürchterlich. Und ich sehe ihn aber so in so kleinen Gesten ist er noch so sehr er selbst. Oder so eine kleine Anekdote. Neulich sagte ich zu ihm, ich liebe dich. Und er spricht so gut wie gar nicht mehr. Und dann haute er plötzlich nach Tagen des Nichtsprechens raus, ja, das ist doch mal was. Und das ist so genauso sein Humor. Ich habe mich so gefreut und ich habe gesehen, ja, da bist du noch. Ich sehe dich. Und auch so, wie er trinkt. Er hat so eine ganz bestimmte Art, das Gesicht zu verziehen, wenn er trinkt. Das ist total mein Mann.
So. Aber diese lichten Inseln tun weh, ne? Weil dann die Person merkt, wo sie gerade ist und man dann denkt, ach, eigentlich fände ich es für dich ganz schön, wenn du jetzt mehr in diesem Dämmerzustand wärst und das gar nicht so sehr mitbekommen würdest. Und dann hat man wieder ein schlechtes Gewissen, weil man so denkt, weil man will ja auch einer anderen Person nichts Schlechtes wünschen, so, ne?
Das stimmt. Wobei ich mittlerweile an dem Punkt bin, wo ich denke, ihm das zu wünschen, wäre eigentlich was Gutes, weil er leidet wirklich so massiv, dass ich denke, boah, könntest du einfach alles vergessen und diese Welt endlich loslassen, dann hätte deine Seele endlich Ruhe. Ich habe noch nie einen Menschen so derart leiden sehen, dass ich irgendwie denke, es wäre so schön, wenn du mich und deine Kinder und einfach alles loslassen könntest, dann hättest du Frieden. Also ich wünsche mir manchmal wirklich dieses, könntest du doch vor dich hin dämmern, ganz in Ruhe. Und dieses, ne, dieses selige Lächeln, über das ich mich gerne aufrege, auch wenn du Alzheimer-Broschüren in Filmen oder auf Alzheimer-Broschüren immer diese freundlich lächelnden Angehörigen, die total glückliche alte Leutchen vor sich hinschieben, es nervt irgendwann schon sehr. Und gerade auf dieser Filmsituation, eine Freundin erzählte mir von so einem tollen Hollywood-Film und es sei so rührend gewesen und sie hätte so schön flennen können und es sei so süß gewesen und der Angehörige hätte irgendwie jeden Tag mit seiner demenzerkrankten Frau Bilder angeguckt, also Fotos, und es sei jedes Mal wieder schön gewesen. Und ich war in dem Moment sehr unfreundlich und sagte, ja, sorry, die Bilderbuch-Demenz habe ich nicht abgekriegt. Wir haben die Arschloch-Demenz, mit in die Ecke pullern, mit irgendwie Polizei rufen. Tut mir leid, ich kann daran nichts Schönes finden. Entschuldigung, wenn du dieses hörst, lieber Ari, es tut mir sehr, sehr leid, dass ich dich so angeflaumt habe in diesem Moment. Ich weiß, dass du es total lieb meintest, aber als Betroffener kannst du mit dieser Art der Darstellung nichts anfangen.
Ich weiß ganz genau, was du meinst. Du hast über die Kinder jetzt schon ein paar Mal gesprochen. Haben die irgendwann auch Angst vor ihrem Vater, wenn er sich so verändert, wenn er dieser andere Mark ist?
Ja, also Gott sei Dank kam das im Beisein der Kinder nur ein einziges Mal vor. Und da hatten sie aber richtig Angst. Und das war dann auch der Moment, wo wir die Notbremse ziehen mussten. Also ich kann das nur kurz erzählen. Ich wollte die Kinder ins Bett bringen abends. Und mein Mann kam eben durch die Wohnung und war in diesem Aggro-Modus und kam ins Zimmer und hat die Kinder auch so angesprochen, in diesem aggressiven Modus. Und man hat richtig gemerkt, die haben ihn angeguckt. Und ich habe ihnen dann gesagt, pass auf, ich kümmere mich drum. Und ich habe dann zu Marc gesagt, bitte verlass das Kinderzimmer. Ja, wieso denn? Wir wollen doch hier zusammen spielen. Ich sage so, nein, ich bringe jetzt unsere Kinder ins Bett. Geh bitte. Und ich habe mich, glaube ich, so entschieden hingestellt, dass er wirklich rausgegangen ist. Ich habe dann zu den Kindern gesagt, also die haben dann zusammen im Zimmer geschlafen, gesagt, ich passe auf euch auf. Ne, das ist die Krankheit von Papa. Euch passiert nichts. Und das war dann okay für sie. Ich habe mich wirklich dann vor die Kinderzimmertür gesetzt. Das haben die auch gemerkt. Und habe eben aufgepasst. Und es war so ein Abend, mein Mann ist gar nicht zurückgekommen. Der ist buchstäblich die ganze Nacht über den Flur getigert. Der hat Menschen gesehen, die nicht da waren. Das wusste ich vorher auch nicht, dass Demenz auch mit Halluzinationen verbunden sein kann, phasenweise. Ob es jetzt irgendwelche Schatten waren, die er zu Menschen gemacht hat oder nicht, weiß ich nicht. Aber er hat mit Leuten geredet, die nicht da waren. Er ist rumgelaufen. Ich habe dann irgendwann, weil er mich, ich glaube, er hat mich ein, zweimal angesprochen und ich habe gesagt, lass mich bitte in Frieden. Es hat auch geklappt, aber ich habe irgendwann mit einem psychologischer Krisendienst telefoniert und gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn hier das eskaliert, gibt es was ich tun kann? Und dann meinte der Mann irgendwie, ja, beobachten Sie weiter, Sie können sich gerne jederzeit melden und so. Und ich habe, glaube ich, zwei oder dreimal da telefoniert und gegen Morgen war mein Mann dann total erschöpft, logischerweise, und setzte sich dann ins Wohnzimmer und war aber wieder er selbst. Also er sprach wieder wie mein Mann und er klang wie mein Mann und ich konnte ihn ansprechen, er wusste, wer ich war. Und es war immer so, ich habe die Kinder immer in die Schule gebracht und habe ihn alleine gelassen. Es war auch okay. Ich habe ihn gefragt, Marc, die Kinder müssen in die Schule. Unsere Große hat Geburtstag, die hat einen Kuchen und sie fragt mich, ob ich den tragen kann. Ist es okay für dich, wenn ich jetzt gehe? Er sagt so, ja, ist okay. Und der Schulweg dauert 40 Minuten hin, 40 Minuten zurück. Ich bin also schon eine Weile unterwegs. Und wir waren gerade angekommen an der Schule, kriege ich einen Anruf, und ein Nachbar von uns und sagt, sag mal, Friederike, weißt du eigentlich, dein Mann läuft dir durchs Haus und sagt, du bist im Urlaub. Ich sage so, okay, ich bin gleich zu Hause. Ne? So, und leider konnte der Nachbar nicht bei meinem Mann bleiben, hätte er bestimmt gemacht. Und als ich dann zu Hause ankam, stand die Wohnungstür offen und mein Mann war weg. Und ich so, ja gut, was machst du jetzt? Bin erstmal auf die Straße gelaufen und habe dann sofort eigentlich die Polizei angerufen. Weil ich wusste, ich war ja auch übermüdet und ich wusste irgendwie, was soll ich machen? Die waren auch sehr nett und während ich aber noch mit dem Notruf telefonierte, kam dann ein Krankenwagen und ein Streifenwagen an und brachten ihn zurück. Und mein Mann war irgendwie durch unser Stadtteil getigert und hatte selbst eine Polizeistreife angesprochen, die zufällig rumfuhr und hat gesagt, meine Frau ist im Urlaub, ich bin ganz allein und ne, offensichtlich war klar, dass er ein hilfloser Mensch ist und dann hatte die Polizei eben Krankenwagen gerufen und brachte ihn mir also nach Hause. Und dann hatte mir, glaube ich, der Sanitäter empfohlen, rufen Sie nochmal einen Krisendienst an. Und dann habe ich glaube, es nennt sich psychologischer Krisendienst, ich habe die angerufen, die Situation geschildert und dann kam eine Ärztin vorbei und die sagt, Sie müssen Ihren Mann in die Klinik geben, das geht so nicht. Und in dem Moment dachte ich, okay, ja, wahrscheinlich, weil das Ding ist auch, ne, ich habe gesagt, unsere Große hatte Geburtstag. Es stand also Kindergeburtstag an, da war für nachmittags Party angesagt. Die sollten auch übernachten. Und dann habe ich gesagt, okay, gut. Und dann habe ich meine Schwester angerufen, die Gott sei Dank hier in der Stadt wohnt, und gesagt, ey, kannst du kommen und die Kinder im Empfang nehmen? Also es war abgemacht, dass sie von der Schule alleine zu uns kommen und ich warte dann mit der Party da und hatte Gott sei Dank, zum ersten Mal habe ich noch nie gemacht, ein Event außerhalb gebucht. Also die zusammen irgendwo gegenüber so eine Bastelwerkstatt hatten die. Und dann ist meine Schwester gekommen und ich habe für meinen Mann eine Tasche gepackt und habe gesagt, du, es ist okay für dich, ich würde dich jetzt in eine Klinik bringen.
Ja.
Und er sagt so, ja, ist in Ordnung. Ja, und dann sind wir in die Klinik gefahren.
Also er konnte sogar noch in diesem Moment der Verwirrtheit, hat er noch verstanden, dass es für ihn wichtig ist, jetzt in die Klinik zu gehen. Okay.
Ja, ich glaube, er hat gemerkt, dass ich am Ende bin. Das hatte er auch schon vorher immer. Also das muss ich sagen, also man hört manchmal auch von Demenzerkrankten, dass die Angehörige das Problem haben, dass die Betroffenen sich wehren und nichts wollen und nicht mitmachen. Das hatte ich nie. Mein Mann hat immer verstanden, wenn ich gesagt habe, du, ich kann nicht mehr oder die Kinder haben Angst. Sag ja, ich weiß. Also ne, er hat sich auch, glaube ich, selbst total als Last empfunden. Also er hat gemerkt, dass das, also ne, nicht er als Person die Last ist, aber er hat gemerkt, dass die ganze Situation dabei ist, irgendwie hier die Familie zu sprengen, weil ich kurz davor war, zusammenzubrechen. Und hat gesagt, nee, ist in Ordnung. Ich liebe ihn dafür, wirklich. Also so ein großartiger Kerl. Und dann sind wir in die Klinik gefahren. Das war 2022 und da war gerade noch so die letzten Zipfel Corona und ich füllte so einen Zettel aus und dann hieß es, ja, die Details macht er dann auf Station und dann sind wir zur Station gegangen und da wurde mir dann so eine ausgestreckte Hand entgegengehalten, Corona, Corona, Sie dürfen hier nicht rein und sie haben mir sozusagen, ich empfinde das heute so, meinen Mann aus der Hand gerissen, ich habe noch Tschüss gerufen, dann war die Tür zu und es hieß, Corona, Sie dürfen hier nicht rein. Ja. Ich bin dann erstmal gegangen. Ich war natürlich vom Kopf gestoßen. Ich war in dem Moment ein Teil auch erleichtert, weil ich jetzt erstmal die Verantwortung für diesen kranken, verwirrten Kerl los hatte. Bin nach Hause gefahren. Da war dann inzwischen schon die Kinder eingetroffen. Meine Schwester hatte Geburtstagskuchen hingestellt und alles lief. Und dann habe ich mit dem Arzt in der Klinik telefoniert. Es waren zwei Sachen. Das erste war, dass er sagte, Ihr Mann randaliert hier. Und wie gesagt, er ist ein sehr friedfertiger Kerl, aber ich konnte es verstehen. Ja. Ne? So, er konnte die Situation, also wir hatten zwar drüber gesprochen, du musst in eine Klinik, aber in dem
auf
Moment.
Auf dem Weg wo dahin hat das noch
auf dem Weg dahin,
verstanden,
ja.
Aber ja.
Aber ich glaube, dann vor Ort lauter fremde Menschen mit Masken im Gesicht wegen Corona. Ich bin nicht da, keiner, der ihn kennt. Muss sich komplett, wie wir so ein Alien auf einem fremden Planeten gefühlt haben. Und dass man dann irgendwann auch aus der Übermüdung heraus vielleicht mal ein Möbelstück greift und wirft. Ich kann das total verstehen. Und das Zweite, was der Arzt sagte, war, Sie können Ihren Mann nicht mehr nach Hause nehmen. Und das macht mir in dem Moment im Nachhinein klar, der war schon so dement, wie ich mir das gar nicht eingestanden habe. Und der Arzt hatte recht, er hat sich zu Hause ja selbst gefährdet und auch auf eine Art auch die Kinder und mich Und wir haben riesiges Glück, dass vorher einfach nichts passiert ist. Es hätte ja alles Mögliche eskalieren können. Er hätte auch wirklich weglaufen können. Und so ist alles nicht passiert. Toi, toi, toi. Ich habe einen riesen Schutzengel, glaube ich, gehabt. Im Nachhinein sehe ich das. In dem Moment dachte ich, ja, okay, gut, ups. Und stand dann erstmal so, ne, stehst erstmal da und hast diesen Satz und hast irgendwie eine Party im Hintergrund und ja.
Was für ein Bild. Du hast ja in dem Moment wahrscheinlich gedacht, okay, wir müssen jetzt irgendwie handeln, ist jetzt gerade ein Notfall eingetreten, ich gebe ihn da mal gerade ab und sehe zu, dass ich hier meine Party und alles geregelt kriege, aber eigentlich kommt er nie wieder nach Hause. Und das ist dir ja gar nicht bewusst in dem Moment, dass jetzt euer gemeinsames Leben in der Form erstmal beendet ist. Und als dir das dann klar wird, was hat das mit dir gemacht?
Es gab so den ersten Moment der Klarheit war noch an dem Abend, so eine Die Kinder waren irgendwie im Bett, es war irgendwie Ruhe in der Wohnung und dieser ganze Tag, der ja vollgestopft war, ne? Am Abend vorher noch diese komische Sitzung, heute Geburtstag, Mann in der Klinik und so. Und ich sehe mich dann noch bei uns im Wohnzimmer am Esstisch sitzen und ich hatte so den Gedanken, so jetzt bist du allein. Und den Gedanken, ich bin allein, hatte ich vorher schon. Ne? Also seien wir ehrlich, wir haben noch als Familie zusammengelegt, aber ich habe alles gemacht. Ich habe mich um den Mann gekümmert, um den Haushalt, um alles. Und in dem Moment saß ich da und dachte, jetzt bist du wirklich alleine. Und es war beides. In einem Moment war ich war unfassbar traurig, wobei ich auch emotional schon so aufgebraucht war. Also ich weiß gar nicht, ob ich geheult habe. Ich glaube nicht. Ist auch so eine Sache. Irgendwann sind die Emotionen einfach irgendwie verschüttet. Und der andere Gedanke, und das darf man auch sagen, ich war unglaublich in dem Moment erleichtert. So, ich wusste, ich kann jetzt ins Bett gehen und ich kann schlafen. Und ich glaube, ich habe mich auch in dem Moment nicht für den Gedanken geschämt, weil ich wusste, warum. Also diese Erleichterung, die war so spürbar. Ich dachte, boah, diese eine Nacht habe ich jetzt auf jeden Fall für mich. Und das tat so gut, ins Bett zu gehen. Und zu wissen, niemand wird dich heute Nacht ins Bad rufen, schicken. Es ist ganz komisch, es war so beides, wirklich unfassbar traurig. Und auf der anderen Seite dachte ich, boah, ich bin gerade eine Million Kilo leichter geworden.
Ich finde es so gut, dass du das so ehrlich aussprichst, weil ich glaube, ganz viele pflegende Angehörige, und das bezieht sich nicht nur auf Demenz und Alzheimer, wenn dann irgendwann der Punkt kommt, wo es nicht mehr geht, wo man dann die geliebte Person weggeben muss und sie vielleicht das sogar auch noch mitbekommt. Also ich kann mich bei meiner Oma daran erinnern, dass sie gesagt hat, warum tut ihr mir das an? Warum macht ihr das mit mir? Und das ist das Schlimmste, das von einem geliebten Menschen zu hören, weil man ist ja eh schon so schambehaftet, dass man es nicht geschafft hat. Dieser Gedanke ist ja, hätte ich mich mehr angestrengt, dann hätte ich es ja vielleicht auch alleine schaffen können. Aber ich denke, es ist auch total legitim zu sagen, ich muss jetzt auf mich gucken und du musst es ja nicht nur auf dich gucken, sondern auch auf deine Töchter. Also es wäre ja definitiv nicht mehr gegangen und vielleicht hat es diesen Notfall gebraucht, um dir das bewusst zu machen. Es ist dann ja, glaube ich, auch eine richtige Odyssee. Du hast gerade Corona schon angesprochen. Du kannst gar nicht in die Klinik gehen. Du kannst ihn nicht besuchen. Ihr könnt, glaube ich, nur telefonieren oder so, ne?
Ja. Also da war striktes Besuchsverbot, was im Nachhinein auch erstmal den Vorteil hatte, dass ich ohne schlechtes Gewissen in Urlaub fahren konnte. Weil das Ding war, wir hatten Urlaub gebucht für mit Beginn eine Woche später. Und ich hatte schon auch ein schlechtes Gewissen wegzufahren. Und weil ich ja wusste, ihm geht's schlecht. Aber ich konnte ja nichts tun und habe das dann wirklich für mich als Erlaubnis genommen. Okay, du erholst dich jetzt. Und habe die zwei Kinder genommen und bin in diesen Urlaub gefahren. War auch nicht alleine. Also es war eh geplant, dass meine Mutter mitkommt. Und ich weiß noch, wir saßen da auf der Fähre und sind zu unserer Lieblingsinsel gefahren. Und da habe ich richtig geflennt, weil ich so dachte, boah, das ist unsere Insel und du fährst jetzt hier ohne deinen Mann hin. Da siehst du, nach Jahren, jetzt kommt man tatsächlich, nach Jahren kommt drei Tränchen raus. Es ist gut. Ich glaube, es ist richtig gut. Ja, und ich habe dann von der Insel sehr schlechter Empfang, aber ich habe immer versucht, ihn anzurufen. Und irgendwann nach, ich weiß nicht, nach 2, 3 Tagen sagt er, boah, wer bist du eigentlich? Komm doch her so. Und hat mir tatsächlich nicht geglaubt, dass ich bin. Und war immer sehr ungehalten dann. Sagte, nee, du bist ein Computer. Wenn es dich gibt, dann komm vorbei. Ich sag so, ich darf nicht. Ja. Und dann hat er irgendwann aufgelegt. Und ich wusste, es geht ihm nicht gut. Also er hat sehr, sehr viel geweint. Er hat regelmäßig randaliert und Leute angegriffen. Na, auch ist eine psychiatrische Abteilung gewesen. Wusste ich auch nicht, dass Demenzerkrankte in eine Psychiatrie kommen. Und sehr wenig Personal, sehr viele Erkrankte. Wir kennen alle das deutsche Gesundheitssystem mit seinem Personalmangel. Dann viele Aushilfskräfte, also ständig wechselnde Leute, alle mit Masken im Gesicht, teilweise mit sehr starkem Akzent, weil es nicht deutschsprachiges Personal ist. Ne, ist einfach so, Tatsache. Und wenn dann jemand Hilfe zum Toilettengang braucht und es kommt ein maskierter Mensch, den du nicht gut verstehst, und der hat nicht viel Zeit, weil er noch 15 andere Leute betreuen muss. Und er sagt zu dir, jetzt ziehen Sie mal die Hose runter. Und er versteht es nicht und kann es auch nicht so schnell umsetzen, selbst wenn er es verstehen würde. Dann bleibt der Pflegekraft nichts anderes übrig, als die Hose runterzuziehen und den Mann hinzusetzen.
Ich finde, Friederike spricht hier etwas ganz, ganz Wichtiges an, die Situation der Pflege in Deutschland. Viele sprechen vom Pflegenotstand der Zukunft, also davon, dass wir in einer alternden Gesellschaft in einigen Jahrzehnten hunderttausende Pflegekräfte mehr brauchen, als wir heute haben. Aber der Notstand in der Pflege ist auch heute schon ein großes Problem. 4 von 5 Pflegeeinrichtungen mussten 2023 ihr Angebot einschränken, weil Personal fehlt. Über 70% der Pflegeheime konnten nicht mehr alle Leistungen erbringen und fast 90% der ambulanten Dienste lehnten Neukunden ab. Auch in Altenheimen stehen teilweise Betten leer, weil es zwar Bedarf, aber nicht ausreichend Personal gibt, um sich um alle Bewohnerinnen und Bewohner zu kümmern. Das bedeutet, dass pflegebedürftige Menschen unversorgt bleiben. Und das wird perspektivisch mit mehr Menschen, die es zu pflegen gilt, natürlich immer schlimmer. Der Hauptgrund dafür: Es gibt in Deutschland einen riesigen, wir haben das Wort bestimmt alle schon 1000-mal gehört, Fachkräftemangel. Das liegt vor allem daran, dass Pflegeberufe so unattraktiv für viele Menschen sind. Überstunden, Schichtarbeit, körperliche und seelische Belastung und das alles dann noch für viel zu wenig Geld. Statistisch gesehen dauert es 230 Tage, bis eine freie Krankenpflegestelle besetzt werden kann. Da fragen wir uns natürlich alle, warum werden diese Jobs nicht einfach attraktiver gemacht? Dafür mangelt es dem Pflegesystem einfach an Geld. Und das, obwohl wir als Beitragszahler schon immer mehr für unsere Pflegeversicherung an unsere Krankenkassen zahlen. Expertinnen und Experten sehen ganz klar die Politik in der Pflicht, sich diesem Problem mit wirklich langfristigen Lösungen anzunehmen. Für Friederike und vor allem für Marc ist es aber bittere Realität, dass die Situation, wie sie gerade ist, massiven Einfluss auf das Wohlbefinden von pflegebedürftigen Personen hat.
Jetzt überleg dir, wie reagierst du, wenn ein wildfremder Mann kommt, dir die Hose runterzieht und dich irgendwo hindrückt. Ich glaube, dann, also der Schritt so, ich hau um mich, ist nicht weit. Zumal unter dem Hintergrund, ich bin in einer fremden Umgebung, meine Frau ist weg, meine Kinder sind weg. Also wenn man mir von heute auf morgen alles nehmen würde und an mir rumzerren würde, ich hätte die Hütte angezündet, ganz ehrlich.
Klar.
Ich kann das so verstehen. Mein Mann war dann ganz viel in einem Isolierzimmer, also alleine, ganz kahl, keine Gegenstände, wenig Reize. Och, ich mag mir gar nicht so richtig ausmalen, wie es ihm da in den alten Stunden ergangen sein muss. Und ich war dann immer verzweifelter und ich habe wirklich jeden angerufen und gesagt, was soll ich machen? Er glaubt mir nicht, dass ich es bin. Und dann hatten wir das Glück, es gab eine Krankenschwester, die irgendwann sagte, kommen Sie mal vorbei. Wir machen da was. Ich bringe ihn zum Gartenzaun. Also die hatten so einen kleinen Garten an der Station und ich glaube, es war dann 6 Wochen, nachdem mein Mann eingewiesen worden war. Und es musste ich unterschreiben, dass er auch gegen seinen Willen dort verbleiben muss. Habe ich gemacht, ja. Und dann kam ich an diesen Gartenzaun und die Krankenschwester brachte meinen Mann auch hin. Und es klingt komisch, aber es war ein sehr, sehr guter Moment. Ich will nicht sagen, der beste meines Lebens, das wäre übertrieben, aber er hat mich so angeguckt, so verblüfft, so, dich gibt's ja wirklich noch. Und er war so glücklich, mich zu sehen. Und er sah in dem Moment, war er so, er ist richtig groß, aber er war so groß und auf eine Art hilflos und sah aber so süß aus. Und ich habe mich so gefreut, ihn zu sehen. Und wir durften uns, wir haben uns sogar umarmt über den Zaun hinweg. Hört ja keiner.
Durftet ihr wahrscheinlich nicht, wollte ich gerade sagen.
Nein, durften wir natürlich nicht. Ich hatte mich getestet, ich habe auch eine Maske aufgehabt, aber den Mann in diesem Moment zu umarmen und das, was wirklich schön war, ich habe gemerkt, wie meine Liebe zurückkommt. Weil bis so die 3-4 Monate vorher dachte ich, verschwinde aus meinem Leben, bitte, ich kann nicht mehr. Und ich habe echt mich gefragt, war es das jetzt? Ist es das Ende deiner Ehe und deiner Liebe? Und in dem Moment, wo ich nicht mehr verantwortlich war, wo ich wieder Ehefrau sein durfte und nicht Krankenpflegerin, habe ich gemerkt, ey, ich liebe diesen Kerl und du bist mein Mann und ich bin deine Frau und jetzt dürfen wir das wieder sein. Und das war richtig, richtig gut. Und diese Krankenschwester, Vielen, vielen Dank, dass sie das möglich gemacht hat. Ich weiß nicht, ob sie ihren Job riskiert hat damit oder nicht, aber ja, ich danke ihr sehr. Das war so hilfreich.
Wir springen jetzt mal ein bisschen vor in die Heutezeit. Es war ja schwierig für ihn, ein passendes Heim zu finden, weil die meisten eben nicht auf junge Erkrankte oder relativ junge Erkrankte eingestellt sind. Mittlerweile sind jetzt 2,5 Jahre vergangen. Wie geht es Mark heute?
Ja, schlecht, würde ich sagen. Also er ist gut aufgehoben. Ich habe eine schöne Einrichtung gefunden. Die haben einen sehr guten Betreuungsschlüssel. Mhm. Es ist ein sehr nettes Personal. Ich kann auch guten Gewissens ins Urlaub fahren und weiß, er ist immer und jederzeit sehr gut betreut. Aber seit etwa einem Jahr ist er bettlägerig. Das ist, er war erst auf einer Station, wo eben lauter Demenzerkrankte wohnen und richtig wuselig ist. Und er ist da immer über die Station gelaufen, weil er diese sogenannte Hinlauftendenz hat und ist dann immer unsicherer geworden auf den Beinen und immer mehr gestürzt. So bis irgendwie in einem halben Jahr 30 Mal gestürzt mit 6-mal Notaufnahme und Kopfplatzwunde. Auch immer ein Spaß, mit einem Demenzerkrankten in einer Notaufnahme zu sein. Und dann hat er das erste Mal eine Corona-Infektion bekommen und lag, ich glaube, 3 Wochen mit Fieber im Bett und ist danach nicht mehr aufgestanden. Und erst würde man denken, oh Gott, und können wir nicht eine Physiotherapie machen und so. Und die Pflegekräfte und ich waren uns dann aber sehr schnell einig, eigentlich hat es was Gutes. Erstens, er stürzt nicht mehr permanent. Und zum anderen war er erstmal viel entspannter, weil er diesen ganzen Reizen nicht ausgesetzt war. Also ne, eine Demenzstation ist sehr unruhig. Da sind lauter Menschen, die so in ihrer Welt sind und sich alle für uns, also Nicht-Erkrankte, wunderlich benehmen. Und er war dann so in seinem Bett und das war so eine ganz sichere Zone und er hat sich echt entspannt. Und ich dachte, okay, gut, wenn das jetzt die Phase ist, dann ist es so und es ist auf eine Art, es ist gut. Aber dann fing es irgendwann an, dass die Unruhe kam zurück. Also so eine Mischung aus Unruhe, Angst und Verzweiflung. Und er brüllt regelmäßig vor sich hin, also täglich bis heute. Dass er so Phasen hat, entweder knirscht er ganz schlimm mit den Zähnen oder er brüllt vor sich hin, dass du es über die ganze Station hörst und weint viel und schreit. Und es gibt Tage, da erreicht man ihn auch nicht. Und ich bin dann manchmal auch einfach, irgendwann habe ich gesagt, du Marc, tut mir leid, ich fange auch gleich an zu schreien. Ich muss jetzt gehen, sonst wird es nicht mehr, sonst wird es sehr unschön. Jetzt die letzten 2 Wochen, ja ungefähr 2 Wochen, ist er, wenn ich da bin, relativ ruhig. Ich komme immer zum Frühstück, also 3-mal die Woche gehe ich zu ihm und gebe ihm das Frühstück. Und merke dann, wenn ich mich so zu ihm ins Bett lege, also so halb, wie das möglich ist, dann und einfach gar nichts mache, sondern nur mir so meinen Kopf auf seine Brust lege und versuche selbst die entspannteste Person der Welt zu sein, dann ist er das auch. Dann ist er auch ganz ruhig. Aber ich merke, wenn ich aufstehe und gehe, dann geht das Schreien und Knirschen auch los. Also er merkt genau, ich bin da. Und wenn ich gehe, ist es blöd. Und ja.
Mit welchem Gefühl gehst du dann weg, wenn du gehst?
Meistens beides. Einerseits, oh Mann, scheiße, du lässt dir wieder deinen Mann zurück. Es ist immer so, den Gedanken werde ich auch nicht los. Auch, also ich kann damit umgehen, weil ich weiß, nützt ja nichts. Ich muss ja zur Arbeit, ich muss mich um die Kinder kümmern und ich drehe auch durch, wenn ich mich nur damit beschäftige. Und der andere Teil ist immer aber auch bis heute auch so eine Erleichterung. So, der Teil des Tages ist abgehakt, jetzt gehe ich in mein Leben zurück. Was mir auch leid tut, weil ich kann in mein Leben zurückgehen, er nicht. Er bleibt da und ist seiner Krankheit ausgeliefert. Aber ich sage mir immer, was soll ich denn machen? Also ich weiß, Gott sei Dank, er würde auch wollen, dass ich halt für uns, also für mich und auch für unsere Kinder natürlich irgendwie eine halbwegs fröhliche Mama bleibe und er würde ja nicht wollen, dass ich zu Hause sitze, mir die Decke über den Kopf ziehe und weine. Das Gute ist, das würde ja nichts ändern. Und das kann ich mir sagen. Also ich merke, dass dieses damit umgehen ganz viel Kopfarbeit ist.
Wie würdest du deine Liebe zu Marc heute beschreiben?
Nach wie vor sehr tief. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich diesem Mann begegnet bin und dass wir zueinander gefunden haben und dass uns auch irgendwann klar war, so wir heiraten uns und das ist auch gut so. Ich habe auch nie gezweifelt. Es gab nie einen Moment, wo ich dachte, boah, ob das noch was wird mit uns beiden? Gar nicht. Und er hat mir so unglaublich viel geschenkt. Also auch, willst du deinen gesunden Mann wieder haben? Sage ich, ja, klar. Aber ich nehme jetzt diese Krankheit und stelle fest, ich habe noch mal viel mehr gelernt, dankbar für das allerkleinste Detail zu sein. Ich habe gelernt, meine Prioritäten anders zu setzen und Momente, in denen das Leben jetzt gerade genossen werden soll, zu genießen, weil wer weiß, wie lang das Leben ist, das weiß keiner. Also habe ich jetzt schon zweimal in meinem Leben festgestellt, es kann zack vorbei sein. Also nutze das. Nimm deine Kinder und mach was Schönes. Und wenn eine schlimme Emotion kommt, dann nimmst du sie, du lebst sie kurz aus und dann machst du weiter. Das hat mir mal eine Bestatterin erzählt. Sie nannte das Pfützentrauer. Spring rein, lass es aufspritzen so, und dann gehst du aus dieser Pfütze wieder raus und machst weiter. Und das ist so ein gutes Bild. Das hilft mir total.
Deine beiden Mädels sind heute 9 und 12. Besuchen die ihren Papa auch?
Mittlerweile nicht mehr. Mhm. Die waren die letztes Jahr Ostern, waren sie das letzte Mal da. Man hat schon gemerkt, es fällt ihnen schwer. Die waren dann auch aufgedreht. Mein Mann war dann auch sehr, auf seine Art sehr aufgedreht. Mhm. Also, und irgendwann hast du schon gemerkt, wenn ich gefragt habe, wollt ihr mit? Und dann habe ich gesagt, okay, nee, sie müssen nicht. Es ist schon für Erwachsene schwer zu ertragen. Ich sehe das, also ab und an kommt mal ein Freund von meinem Mann und fragt, kannst du mitkommen? Ich würde ihn gern sehen, aber ich traue mich nicht alleine. Und er hat dann zwei erwachsene Söhne und einer von beiden kommt auch so ein-, zweimal im Jahr und ich merke auch, wie schwer ihm das fällt. Der fragt mich auch immer, ob ich mitkomme, mache ich auch sehr gerne. Und das von einer 9- oder einer 12-Jährigen zu verlangen, nein, wozu? Weil für meinen Mann wäre es in dem Moment vielleicht schön, aber nur sehr punktuell. Aber meine Kinder oder unsere Kinder vielmehr, die würden viel, viel mehr mitnehmen, was ihnen vielleicht nicht gut tut. Sie wissen, dass sie es immer kommen dürfen. Unsere Kleine ruft auch jeden Abend, wenn ich sie ins Bett bringe, ruft sie einmal beim Flur, gute Nacht für Mama und Papa und meine Schwester. Und jeden Abend ruft sie das und es ist gut für sie zu wissen, dass ich hingehe und mich kümmere, aber sie wollen nicht hin und ich kann das verstehen.
Absolut. Es ist wahnsinnig schwer, auch für Erwachsene, wie du gerade schon gesagt
total,
hast.
Total, total.
Glaubst du, dass Marc noch weiß, dass er Kinder hat?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Also vorletztes Wochenende war sein Sohn da und wir waren bei ihm. Es war auch ein total guter Tag. Ich bin gefragt, willst du was essen? Und er so, ja, was gibt's denn? Also eine richtig sinnvolle, vollständige Antwort auf eine ganz einfache Frage, wo ich oft gar nichts kriege. Und also es war ein sehr, sehr guter Tag, was mich für seinen Sohn vor allen Dingen gefreut hat. Und ich hatte das Gefühl, dass er schon weiß, da ist eine Person, die kenne ich und zu der habe ich eine Verbindung. Mhm. Ich glaube nicht, dass er, also das sowieso nicht, wie die Kinder heißen, weiß er bestimmt nicht. Aber inwieweit das eine Begrifflichkeit für ihn hat, kann ich nicht sagen.
Wenn ich dich das fragen darf, gibt es eine Prognose, wie lange er noch leben wird?
Da scheuen sich Ärzte immer vor. Ich hab Mr. Google gefragt und da habe ich gelesen, im Durchschnitt bei jung erkrankten Menschen, also jetzt jung gilt eben ab 50, so 7 Jahre ab Diagnosestellung. Das, also wenn ich jetzt 2019 plus 7 rechne, dann wären wir jetzt bei 2,25.
Alzheimer ist bisher nicht heilbar, auch wenn Therapien helfen können, die Symptome zu verlangsamen. Die Lebenserwartung nach der Diagnose liegt im Durchschnitt bei 8 bis 10 Jahren, kann aber individuell stark variieren und es gibt immer wieder Ausreißer nach oben und nach unten. Es gab auch schon Patienten, die nach der Diagnose noch 20 Jahre gelebt haben. Die Krankheit selbst ist nicht direkt tödlich, aber die Schädigung des Gehirns nimmt immer weiter zu. Das hat dann zur Folge, dass lebenswichtige Funktionen wie Atmung oder Schlucken im fortgeschrittenen Stadium immer schwieriger werden. Viele Betroffene sterben letztendlich an Komplikationen wie Lungenentzündungen, die durch Schluckstörungen entstehen können, oder an Infektionen, da die körperliche Verfassung insgesamt geschwächt ist. Für viele Angehörige ist es sehr belastend, nicht zu wissen, ob eine geliebte Person noch ein paar Monate oder vielleicht doch noch 10 Jahre mit dieser Krankheit leben muss.
Also mir sagte ein Krankenpfleger in der Klinik noch, er hätte, also das ist jetzt 2 Jahre her, er hätte vor kurzem auch schon mal so einen Fall gehabt und er würde meinem Mann noch 2 Jahre geben. Also die hat mein Mann jetzt schon hinter sich. Im Moment sieht es auch nicht danach aus, als würde das demnächst zu Ende gehen. Aber ich habe jetzt schon zweimal die Erfahrung gemacht, dass die Demenz einfach sprunghaft sich verschlechtern kann. Also diese Verschlechterung von wir leben mit kleinen Einschränkungen im Alltag zu, ich brauche jetzt eine Pflegestufe und ich brauche Hilfe und ich gehe unter. Das waren irgendwie 3 Monate.
Krass.
Deswegen würde ich allen Leuten sagen, es sagt sich immer so leicht im Nachhinein, wir haben es auch nicht gemacht, aber wenn ihr die Diagnose habt, kümmert euch gleich, besprecht, was ihr euch vorstellen könnt oder dass es irgendwann nötig ist, was zu tun. Weil ich habe mal in einem Demenzbuch den klugen Satz gelesen, wenn du darüber nachdenkst, ob ein Pflegeheim in Frage kommt oder nicht, dann ist es höchste Zeit, jetzt zu gehen. Und es ist nicht ein Akt des Wegschiebens, sondern ein Akt der Liebe, weil zu Hause hätte ich meinen Mann gehasst irgendwann. Und ihn wegzugeben, war die einzige Chance, die Liebe wiederzufinden. Und deswegen kann ich jedem ermutigen, du bist kein herzloser Mensch, wenn du dir professionelle Hilfe für deinen geliebten Menschen suchst. Du tust das, weil du diesen Menschen liebst.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz und damit hast du mir praktisch schon die nächste Frage vorweggenommen. Was würdest du dir wünschen von der Gesellschaft im Umgang mit Alzheimer und Demenz? Also was könnte sich da ändern in unserem allgemeinen Umgang damit?
Auf jeden Fall viel mehr Verständnis. Also auch wenn man es noch gar nicht weiß, wenn ich nochmal zurückspringen darf, was mich wahnsinnig traurig gemacht hat, war so ein Moment, wo mein Mann nach Hause kam und sagte, du, ich möchte nicht mehr einkaufen gehen. Ne? Ich hatte ihm immer so kleine Listen geschrieben, 5 Sachen kaufen ging noch. Ich sage, sowieso, was ist passiert? Er sagt so, ja, die Leute sind so unfreundlich. Er ist halt langsam und umständlich gewesen, hat am Einkaufswagen rumgefummelt, war an der Kasse langsam, weil es eben nicht mehr so schnell ging und ist ständig angepflaumt worden von Leuten hinter ihm, von der Kassiererin, von irgendwem. Und ich kenne das von mir. Ich habe es manchmal eilig, ne? Gerade wenn du für viele Dinge verantwortlich bist. Du willst nur einen Käse kaufen und vor dir ömmelt da so einer an der Kasse rum. Ich könnte platzen, aber dann denke ich mir, vielleicht hat der gerade eine beginnende Demenz. Der will nur überleben. Sei bitte freundlich zu ihm. Diese 3 Minuten, die hast du. Darauf will ich hinaus, Leute, wenn euch im Alltag irgendwo Menschen begegnen, die sich komisch benehmen und euch behindern, wahrscheinlich tun sie es nicht aus böser Absicht. Vielleicht können die nicht anders. Oder wenn euch jemand auch einfach nur nicht grüßt, schnauzt sie nicht an. Man kann auch guten Morgen sagen. Vielleicht ist er damit beschäftigt, einfach nur seinen Weg nach Hause zu finden.
Ist auch was ich in meinem anderen Podcast immer sage. Die Welt wäre ein schönerer Ort, wenn wir ein kleines bisschen mehr, es muss noch nicht mal viel sein, ein kleines bisschen mehr aufeinander Acht geben würden. Ja. Du hast ja in deiner, in Anführungsstrichen, Bewerbungsmail geschrieben, dass du lange gezögert hast, ob du dich melden sollst oder nicht. Und nach jeder Folge dieser eine Moment dann wieder nachgedacht hast, mache ich es jetzt oder mache ich es nicht. Warum hast du es jetzt schlussendlich getan?
Zum einen, vielleicht musste es mal raus, so. Ich finde, du führst diese Interviews immer so einfühlsam, dass ich denke, ey, das ist total gut. Ja, man kommt in so ein gutes Gespräch und ich habe den Podcast ganz viel auch gehört und habe daraus für mich Kraft gezogen. Es ist ja egal, ob jemand in derselben Situation ist oder ein anderes schlimmes Schicksal hat. Und du hast hier ja Menschen mit viel krasseren Schicksalen noch. Und ich habe immer gedacht, wow, es ist gut, diesen Leuten zuzuhören. Wie gehen die damit um? Und ich bin nicht alleine mit einem schweren Paket. Und ich dachte, okay, vielleicht, ich habe so viel Trost draus gezogen, vielleicht kann ich auch was zurückgeben. Das ist das eine. Und eben auch das andere, wenn ihr betroffen seid, holt euch Hilfe, schämt euch nicht und versucht nicht irgendwie Ansprüche zu haben, die vielleicht gar nicht nötig sind. Und geh auf seine Ansprüche ein und versuch nicht mit deiner Welt in seine einzudringen. Es ist super schwer, aber hilft, glaube ich, den Demenzerkrankten.
Das ist auch wieder ein guter und wichtiger Satz, sich in die Welt sozusagen einzulassen und nicht mit den eigenen Punkten und mit den eigenen Vorstellungen da reinzugehen. Da du den Podcast ja kennst, weißt du ja auch, dass ich immer am Ende dieselben 2 Fragen stelle. Wenn du heute auf diesen einen Moment, also den Moment der Diagnose zurückblickst, welches Gefühl löst das bei dir aus?
Wie du sagst, ich kenne den Podcast, ich grübel schon seit ein paar Tagen über diese Frage nach und mir fällt dann immer ein, es kommt mir so unglaublich weit weg vor, wie so durch ein umgekehrtes Fernglas geguckt, so ein Punkt aus einem anderen Leben. Also ich bin jetzt, ich würde sagen, jetzt habe ich gerade die allergrößten Baustellen erledigt. Es ist im Moment eine Phase, wo alles Mögliche funktioniert. Finanzierung des Wohnheims ist erstmal geklärt. Und so viele, viele Sorgen sind in den letzten Monaten abgefallen. Und ich bin jetzt in einem anderen Leben. Ich bin jetzt alleinerziehend, auch ganz offiziell, mit Wisch vom Amt. Und ich schaffe das. Ich merke, was für eine Kraft ich habe. Und das ist so ein anderes Leben mit ey, da war ich noch zu zweit, da hatte ich einen Partner an der Seite. Der war zwar schon krank, aber ich konnte mit ihm noch zusammen Entscheidungen fällen und mittlerweile fälle ich die alle alleine. Und das ist so, ich glaube, es ist so eine Melancholie tatsächlich, mit der ich darauf zurückgucke. Ach ja, damals, da warst du noch zu zweit so.
Ja. Und wie war das heute für dich, mit mir über diesen einen Moment zu sprechen?
Das war total gut. Also, wie ich sagte, du hast eine super Art, das Gespräch zu führen. Ne? Man macht sich im Vorfeld 10.000 Gedanken. Was sage ich, was sage ich nicht? Und oh Gott, und kriege ich das gebacken? Aber du leitest einen gut durch. Und du hast gemerkt, zwischendrin hatte ich mal Zugang zu den tief, tief verschütteten Emotionen. Und das zeigt mir, die sind noch da. Und irgendwann kommen die auch wieder raus. Und ich kann sie aufarbeiten. Jetzt vielleicht gerade noch nicht. Aber das ist gut. Und die Entscheidung, mich zu melden, war richtig. Ich hoffe, dass Leute da draußen auch was mitnehmen können, so wie ich immer was mitgenommen habe. Und mir hat es gut getan. Und ich hoffe, dir mit den Gedanken an deine Oma vielleicht sogar auch.
Total. Also ich kann das nur zurückgeben. Es hat auch in mir viel aufgemacht. Und da ist auch immer noch viel Schmerz. Ich glaube, das wird nie ganz weggehen. Aber es hat mir sehr geholfen. Ich habe sehr viel gelernt heute. Und ich glaube, dass dein Vorsatz, den Menschen was zurückzugeben, absolut erfüllt ist. Deswegen, Friederike, vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit und für das, was du uns heute alles mitgebracht hast in dem Gespräch.
Total gerne. Und dir vielen Dank.
Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, das war für mich ein unglaublich bewegendes, aber auch wirklich bereicherndes Gespräch. So wie jeder Mensch natürlich anders ist, ist auch jede Demenz anders. Aber trotzdem eint es zwei Menschen, glaube ich, sehr, diese Erfahrung gemacht zu haben, dass ein geliebter Mensch sich so extrem verändert, mal schleichend, mal rasant. Ich finde es unglaublich stark, wie ehrlich und auch wie schonungslos sich selbst gegenüber Friederike von der Krankheit ihres Mannes erzählt und wie sie alle Facetten ihrer Emotionen ihm gegenüber, also Marc gegenüber, so wunderbar beschreiben kann. Da ist natürlich ganz viel Traurigkeit und Verzweiflung, aber es gehört eben auch zur Wahrheit, dass wir als betroffene Angehörige Wut fühlen, dass wir zornig werden und dass wir manchmal auch die Geduld verlieren, obwohl wir das eigentlich nicht wollen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Am Ende bleibt dann aber trotzdem noch diese tiefe Liebe, die keine Krankheit der Welt einfach wegwischen könnte. Für mich war das ehrlich gesagt sogar das Bewegendste zu hören, dass Friederike durch die Entscheidung, ihren Mann in ein Pflegeheim zu geben, ihre Liebe zu ihm wieder spüren kann. Und ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, wie das bei meiner Oma und meiner Familie war. Das hat uns alle wahnsinnig mitgenommen und es ist nie leicht, einen Verwandten, einen Menschen, den man sehr liebt, so zu sehen und ihn weggeben zu müssen. Aber ich muss sagen, dass mir dieses Gespräch mit Friederike geholfen hat, mich selbst und meine Reaktion ein bisschen besser zu verstehen. Ja, und das war sie auch schon, die letzte Folge dieser eine Moment für dieses Jahr. Es war wirklich ein absolut verrücktes, bewegendes, emotionales und tolles Jahr mit euch auf der anderen Seite des Podcasts. Deswegen danke an euch alle, dass ihr so fleißig diese einen Moment hört und gehört habt. Denn ohne euch könnten wir den Podcast natürlich nicht machen. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und auch ganz viel mitnehmen können aus diesen Gesprächen mit den ganz unterschiedlichen Leuten. Und ich freue mich natürlich jetzt schon auf das nächste Jahr und auf viele spannende Gäste hier in diesem Podcast. Wir hören uns. Tschüss.
Dieser eine Moment, der Podcast mit Philipp Fleiter, ist eine Produktion von Philipp Fleiter und WeMind im Auftrag von Podimo. Redaktion Philipp Fleiter, Laila Keuthage und WeMind, Sounddesign und Schnitt Marius Fuchtmann für WeMind.